Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Ich bin Martin Holland von Heise Online und habe heute mit mir hier Christina Beer, auch von Heise Online. Ja, und Holger Bleich aus der CT-Redaktion.
Ja, manchmal auch Heise Online.
Auch Heise Online, genau. Bei uns ist das ja alles in beiden Richtungen. Und wir haben beschlossen, mal über ein Thema zu reden, das letzte Woche so richtig groß war, aber jetzt immer noch also weiterhin wichtig bleibt und diskutiert wird. Und zwar muss man ein bisschen ausholen. Also vergangene Woche ist eine Neonazi-Seite aus dem Internet verschwunden. Das klingt jetzt erstmal nicht so groß, aber sie wurde quasi rausgekickt von verschiedenen Anbietern. Also es geht um The Daily Stormer, wir haben da auch drüber berichtet. Und das ist eine US-Seite und die hat erst ihren Domain-Hoster verloren, dann den zweiten und dann auch den Cloudflare-Support. Und Cloudflare ist ja quasi der Schutz vor zu viel Zugriffen, also vor DDoS-Angriffen, vor ganz einfachen Hacker-Angriffen, habe ich gesagt. Und damit waren sie dann, also sind sie offline gegangen und sind jetzt ins Tor-Netz verschwunden. Und die Sache war, dass das vor allem in den USA ein neuer Schritt war. Also, dass das Unternehmen quasi eine Initiative ergriffen haben gegen Hate Speech, also auch wenn das da ein bisschen mehr ist, da können wir gleich drüber reden. Aber Unternehmen haben entschieden, dass eine Seite nicht mehr ins Internet gehört im Prinzip. Und vor allem der Cloudflare-CEO Matthew Prince hat sich da sehr deutlich kritisch drüber geäußert, auch wenn er quasi so den letzten Sargnagel reingeschlagen hat, als er dann diesem Unternehmen oder dieser Seite gekündigt hat. Er hat gesagt, dass er nicht möchte, dass Unternehmen so viel Macht haben. Aber im Prinzip hatte er so viel Macht. Er hat morgens entschieden, ich möchte nicht mehr, dass wir den Vertrag mit denen haben, dass Cloudflare die quasi beschützt. Und dann haben sie das gekündigt und dann sind sie weggekommen. Und das ist jetzt schon nochmal eine neue, also in der ganzen Diskussion, Hate Speech hatten wir auch in der Heise-Show schon seit ungefähr einem Jahr oder seit anderthalb Jahren, ist das doch schon nochmal eine neue Eskalationsstufe, oder? Der Schritt.
Fragst du mich?
Ich frage dich, ich habe das als These aufgestellt, du kannst ja sonst gleich widersprechen.
Ja, graduell, ne? Also das Unternehmen, wenn sie irgendeine bestimmte Sache oder eine politische Meinung oder politische Richtung oder was auch immer nicht unterstützen wollen, aktiv eingreifen und auch proaktiv eingreifen, das hatten wir schon öfter in der Vergangenheit. Mhm. Siehe zum Beispiel PayPal, wenn PayPal Zahlungswege abschneidet, ne? Das haben die zum Beispiel ja bei WikiLeaks auch gemacht, dann ziehen sie auch die Substanz aus irgendeiner Gemeinschaft oder aus irgendeinem Unternehmen raus. Dass das so direkt passiert und vor allem, dass der CEO selber sagt, ich bin morgens aufgestanden mit dem falschen Fuß und das sind Arschlöcher und deswegen habe ich gesagt, ich zieh den jetzt den Stecker, finde ich blöd von mir. Aber ich kann das. Ja. So. Aber eigentlich sollte ich nicht können. Das war schon leicht absurd. Ja. Aber eins möchte ich zu deinen Ausführungen noch sagen, weil jetzt schon wieder was durcheinander gerät, was hier immer durcheinander gerät, auch an diesem Tisch. Es ging hier wohl schon nach amerikanischen Maßstäben schon auch um Hate Speech. Aber lass uns das nicht immer verwechseln mit der deutschen Debatte. Wir kommen ja sicher noch drauf, auch bezüglich des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Es geht nicht, auch nach deutschem Recht wäre was auf dem Daily Stormer zu sehen war, pure Volksverhetzung und kein Hate Speech. Also Hate Speech ist ein wabernder, unscharfer Begriff, aber es ging hier um strafbare Inhalte. Inhalte, die in Deutschland strafbar wären, die aber in den USA meines Wissens nicht strafbar waren. Also die wurden von Behörden nicht als strafbar deklariert und deswegen gab es ja private Initiativen quasi und gab es Unternehmen, die dann gezielt versucht haben, das Ding vom Netz zu nehmen.
Genau, also ich habe mir das, bevor sie runtergegangen ist, schon nochmal angeguckt. Also das ist tatsächlich reine Neonazi-Inhalte. Da waren antisemitische Bilderchen, die man tatsächlich bei uns nur aus Geschichtsbüchern kennt, die aber eben auf neue Personen und Staaten gemünzt waren. Und so wie du es gesagt hast, also deswegen habe ich jetzt den allgemeinen Begriff verwendet, der jetzt halt in der Diskussion ist, weil leider, bei uns wäre das schon wäre das illegal. Ja. Und würde auch gar keine Diskussion nach sich ziehen, nur die Seite ist ja schon seit Ewigkeiten, ich glaube seit 4 Jahren gibt es die unter dem Namen, der sich nun auch explizit auf den Stürmer bezieht, also auf die Zeitschrift aus dem Dritten Reich. Mhm. Nur in den USA offensichtlich nicht, weil ich gehe davon aus, dass Leute da schon was dagegen gemacht haben, also geklagt haben oder so. Also die Seite war da und blieb da und jetzt. Und in den USA gibt es, also ich weiß gar nicht, ob es Volksverhetzung so den Begriff und sowas gibt, weil die Meinungsfreiheit so hoch ist, so hoch gewertet wird, dass einfach gesagt wurde, der CEO hat ja auch gesagt, Rede ist keine Bombe. Das war vorher ihr Dings. Also alles, was im Internet steht, ist im Prinzip ja nur Rede.
Ich glaube, der Auslöser war doch eigentlich auch, dass so ein ganz geschmackloser Text über zu Tode gekommene Demonstrantin dort veröffentlicht wurde. Genau. Und es waren gar nicht die antisemitischen Inhalte, die halt schon viel länger auf dieser Seite waren.
Also das Ganze war natürlich auf eine Reaktion auf die Ausschreitung in Charlottesville, ne? Klar. Ja.
Genau, also das war eine Reaktion in dieser Text, aber wenn man sich die Seite anguckt, hat ich gehe davon aus, dass es wirklich so diese Seite ist wieder in den Fokus gerückt, weil, also das ist natürlich eine Ecke des Internets, wo man sich nicht so oft wiederfindet, außer man sucht das wahrscheinlich. Und da ist der Fokus drauf gerückt und Internetnutzer haben darauf hingewiesen, die sitzen bei GoDaddy, ist der Domain-Hoster. Mhm. Und Cloudflare hat halt einen Vertrag, der sie vor Hackerangriffen beschützt. Und die haben diese Unternehmen damit reingezogen. Mhm. Und das war das Neue. Das war natürlich eine Reaktion auf diesen einen Text. Aber dass Leute so eine starke Meinung dagegen hatten, war nicht nur der eine Text. Das war die ganze Seite. Und das quasi ist wieder in den Vordergrund gerückt. Und der CEO hat ja auch gesagt, die schlechte Laune hatte er nicht wegen diesem Text, sondern weil die in ihren Foren sagen, Cloudflare sind auch was auch immer, Arschlöcher und S-Words. Genau, und die neue Sache, und das meinte ich eben in der ganzen Diskussion, und auch wenn du recht hast, dass es jetzt nicht auch bei uns keine Hate Speech ist, sondern wirklich illegale Inhalte, war, dass wir bislang nur über einzelne Beiträge auf Portalen geredet haben.
Techniker wurde informiert.
Ja, genau, bei mir scheint es zu stimmen. Das bislang ging es um einzelne Beiträge in Portalen, wie Facebook und Twitter und vielleicht YouTube. Und jetzt wurde ein komplettes Portal aus dem Netz gekickt. Mhm. Also im Prinzip sind sie raus. Also dadurch, dass sie keinen Domain-Hoster mehr hatten, sie haben ja nicht mal mehr einen in Russland gefunden, wo sie noch hingegangen sind, haben sie ihren Platz quasi verloren. Und das ist eben, das meinte ich mit der neuen Eskalationsstufe, mit der neuen Sache und deswegen auch so kontrovers diskutiert, würde ich mal sagen. Weil
ja, das Ganze hat halt eine Debatte ausgelöst, vor allem in die Richtung, wir haben bis jetzt meistens darüber diskutiert, müssen Unternehmen löschen. Mhm. Darum geht es ja auch beim Netzwerkdurchsatz des Gesetzes. Ne?
Genau, aus der deutschen Sicht heraus.
Aus der deutschen, aber auch aus der internationalen Sicht heraus. In Amerika wird diese Debatte ja auch geführt. Ne? Wann müssen Unternehmen aktiv werden und müssen löschen, wenn es um gesetzeswidrige Inhalte geht zum Beispiel. Aber das ist jetzt eine neue Dimension der Debatte. Es geht nämlich jetzt um, was dürfen Unternehmen? Was können sie sich rausnehmen? Dürfen sie nach ihrem Gusto löschen, wenn ihnen die Meinung, die hinter so einem Beitrag steht oder auch hinter der ganzen Webseite steht, nicht gefällt, wenn ihnen der ganze Impetus nicht passt? Können sie dann einfach Verträge kündigen, so wie es hier passiert ist? Können sie die kicken sie ja nicht direkt aus dem Netz, aber indem sie sich verbünden. Es gibt halt nur noch wenige Unternehmen, wenn die sich verbünden gegen einen Inhalt, gegen eine Website, dann können die denen natürlich das Leben verdammt schwer machen. Das haben wir jetzt gesehen. Ja. Ne? Und wenn eine Website mal 2 Wochen weg ist, dann ist es auch schwer, die woanders wieder unterzubringen. Dürfen die das? Und also nach deutschem Recht ist es, glaube ich, relativ klar. Also hierzulande geht das, muss man ganz klar sagen. Also es geht das Löschen müssen unter bestimmten Umständen, nämlich dann, wenn es strafbare Inhalte gibt und der Provider, der Host-Provider oder die Plattform wie Facebook oder so hat Kenntnis, dann muss das raus. Aber sie dürfen auch. Sie haben das Hausrecht einerseits und andererseits haben sie Vertragsfreiheit. Das heißt, sie können Verträge kündigen, wenn ihnen der Kunde nicht passt. Da kann sie niemand dran hindern. Es gibt schon länger eine Diskussion, die richtet sich natürlich auch nach dem enormen neuen Wert zur Diskurskultur von zum Beispiel sozialen Medien. Muss man die nicht stärker an die Kandare nehmen? Muss man die nicht dazu verpflichten? Ihr seid Durchleitungsmedium, ihr seid das Netz, ihr seid der Bereitsteller, die Plattform. Ihr könnt nicht nach eigenem Gusto selbst entscheiden, löschen oder nicht löschen, das müsst ihr bitte dem Staat überlassen. Ihr müsst jeden Kunden schreiben lassen und ihr müsst die Sachen auch stehen lassen, wenn sie nicht irgendwelche Gesetze von anderen oder Strafrechtsgesetze tangieren.
Ja. Also für mich war, und also wir haben jetzt auch schon die ersten Fragen, ich wollte das kurz vorher noch sagen, also für mich war die entscheidende Frage erstmal, ob man sich überhaupt einig ist, auch in dieser Diskussion. Gibt es Inhalte, die quasi bei denen es allgemein der Konsens ist, die gehören nicht ins Internet.
Ja, da fängt es schon an.
Genau,
ja,
weil das ist die Frage. Also bei der Seite würde ich sagen, sind wahrscheinlich in Deutschland die meisten der Meinung, also du hast ja gesagt, hier wäre das sowieso illegal, aber auch inhaltlich, wenn man es anguckt. Aber das wäre die Frage. Also für mich zum Beispiel gibt es das, wenn ich also zumindest jetzt so drüber nachdenke kurz. Also vielleicht hast du auch Gegenargumente, weil das Nächste ist natürlich, dass die sich von Land zu Land unterscheiden.
Es gibt jedes Land oder jeder Kreis hat seinen Wertekanon. Ne? Mhm. Das kennen wir ja auch alle von Facebook. Facebook löscht hier teilweise nach amerikanischen Maßstäben und wir verstehen diese Löschungen nicht, weil sie beziehen sich halt zum Beispiel sehr stark auf Nudity, aber ganz wenig auf Violence, auf Gewalt. Ja, genau. Ne? Und Gewalt wird viel stärker stehen gelassen und bei YouTube ist es genauso als Nudity zum Beispiel. Also ich habe kürzlich gelesen, das finde ich sehr treffend, es gibt eigentlich nur einen weltweiten Konsens, den alle unterschreiben würden, das ist Kinderpornografie, ja, genau, und Kindesmissbrauch. Genau, ja. Kindesmissbrauch ist weltweit geächtet, da gibt es keine Ausnahme, meines Wissens. Ja. Und das fliegt auch weltweit aus dem Netz, wenn es irgendwo auftaucht. Mhm. Aber da hört es auf, das war's. Alles, aber was politische Meinung angeht, was die gerade von zum Beispiel von Gewaltdarstellung angeht oder so, das sieht jeder anders. Das sieht jedes Land anders, das sieht auch jede Gesetzgebung anders. Und das ist schwer. Wir stoßen halt da wieder an die nationalen Grenzen. Ne? Also ein Anbieter wie Facebook, der in Deutschland anbietet, muss sich immer an deutsches Recht halten. Ja. Aber es fällt denen wahnsinnig schwer, weil sie eben nur ihr eigenes Regelwerk haben. Und das richtet sich sehr stark nach amerikanischen Werten und amerikanischer Gesetzgebung aus.
Aber selbst Kinderpornografie findet ja auch noch im Tor-Netzwerk seinen Platz. Also komplett
findet raus. Seinen Platz, aber...
Genau, weil sie halt wirklich da gar nicht...
Genau, technisch ist es natürlich möglich, aber geächtet ist es deswegen trotzdem, auch wenn es da stattfindet.
Aber das fand ich interessant, weil ja auch Mitarbeiter vom Tor-Netzwerk sich zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, sie sind eigentlich erschüttert, dass jetzt der Daily Stormer zu ihnen abgewandert ist. Mhm. Aber dass sie auch ganz klar sagen, wir möchten nicht, dass unsere Entwickler irgendeinen Einfluss auf die Inhalte haben, die bei uns verbreitet werden.
Ja, das ist ja ein ähnliches Argument wie das von Prince auch. Ne? Mhm. Also was ist man? Ne? Mhm. Also er sagt ja auch, also das ist ein Content Delivery Network, Cloudflare, ne? Die sind eigentlich der Neutralität verpflichtet. Und eigentlich sollten sie das nicht tun dürfen. Sie können es natürlich auf jeden Fall. Und da kommen wir für mich immer zu dem Punkt, ist es wirklich sinnvoll, dass sämtliche Infrastruktur, technische Infrastruktur und Hosting-Infrastruktur und auch Plattform-Infrastruktur, also auf Content-Ebene, in der Hand von wenigen privaten Unternehmen sind?
Die alle noch aus einem bestimmten staatlichen Kulturkreis kommen.
Genau.
Ja. Das hat er gesagt.
Und vorwiegend aus dem US-amerikanischen, also alles, was hier läuft.
Also was du sagst, das war ja das, was ich gerade meinte. Also wenn man überlegt, dass in jedem Staat irgendwelche Sachen geächtet sind, ob man kleinsten gemeinsamen Nenner findet, du hast es gesagt, das ist im Prinzip nur Kinderpornografie, der kleinste gemeinsame Nenner. Die Frage wäre, ob man dann, also bei dem geht es ja offensichtlich, ob man den kleinsten gemeinsamen Nenner nicht erweitern kann oder überhaupt sollte. Das ist ja die nächste Frage. Und wer das dann könnte im Internet. Weil was der Prince auch gesagt hat, was ich tatsächlich nachvollziehbar fand, war, man kann nur Regeln anwenden, die jeder kennt. Also wenn The Daily Stormer seit 4 Jahren im Internet war und quasi also da blieb, sie haben jetzt nichts groß anders gemacht an dem Wochenende. Und mit einmal wurde entschieden, quasi von der Öffentlichkeit im Prinzip, und die Unternehmen sind gefolgt, ihr fliegt jetzt raus. Und da ist tatsächlich auch, also das ist ja ein Problem, wenn man die Regeln nicht, aber niemand kann diese Regeln festlegen.
So, dann naja, es gibt in der Philosophie auf jeden Fall Diskussionen über Ethik und wie Ethik im Urzustand sich entwickelt. Mhm. Also wenn man ganz zum Anfang geht, aber das sind wirklich diese ganz basalen Fragen, wo man dann wieder bei den 10 Geboten landet zum Beispiel, wo man sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Das sind,
die 10 Gebote sind christliches Abendland.
Genau, christliches Abendland, aber die auch... Nein, aber auch fast alle Kulturen haben so eine Art Regelwerk für sich entwickelt. Mhm. Und das sind so diese ganz basalen Sachen, aber diese Frage nach Volksverhetzung, das ist eben schon eine ganz andere Ebene. Mhm. Also da musst du sehr weit ausdifferenzieren, um ethisch überhaupt das begründen zu können, warum ist es nicht in Ordnung. Und das ist, glaube ich, weltweit, das auf einen Nenner zu bringen, super schwierig.
Ja, aber gehen wir mal davon aus, dass es jetzt um nicht strafbare Inhalte geht, dann stelle ich mir hier schon die Frage, warum sollte man den Unternehmen das Recht geben, solche Inhalte nach Gusto entfernen zu können? Und da wieder das praktische Beispiel, was jeder aus dem Alltag kennt wahrscheinlich, zumindest die auf Facebook sind. Facebook hat ein Regelwerk, das sind die Nutzungsbedingungen, ne? Die Gemeinschaftsstandards, nennt Facebook das ja immer so schön. Nach denen soll sich jeder Nutzer halten und das ist das Regelwerk. Wir haben hier so ein Regelwerk, was Facebook aufgestellt hat. Aber wie es ausgelegt wird, das ist total geheim. Es sind ja mal ein paar Dokumente geleakt worden, die zeigen, wie tatsächlich solche praktischen, solche Entscheidungsbäume für diejenigen, die in Anführungszeichen zensieren bei Facebook im Hintergrund, wie die aussehen. Aber daran hat man auch schon gesehen, wie absurd dieses Regelwerk ist.
Es ist auf jeden Fall nicht auf ethischen Standards gebaut, sondern auf ökonomischen.
Auch nicht auf gesetzlichen Standards.
Genau, es ist wirklich sehr ambivalent zu sehen, weil man immer sehen kann, sie versuchen immer noch so viel Content reinzustellen, dass genügend Klicks kommen.
Und das Geld wahrscheinlich ist das Wichtige. Auch möglichst. Ich würde jetzt mal kurz auf die Kommentare, wir haben schon einen, der war, glaube ich, auf Facebook direkt schon vorher, bevor wir angefangen haben zu diskutieren, und zwar, wen wundert das eigentlich, also zu der Frage, wer löschen darf. So langsam dürfte es doch wohl jedem dämmern, dass Konzerne und Superreiche die Geschicke eines Staates leiten und auch die Gesetze mitbestimmen. Das finde ich natürlich immer ein bisschen zu pauschal, aber ich kann verstehen, warum man das nach so einer Geschichte, auch wo jemand, der Prince hat ja auch aufgezählt, also er hat Namen aufgezählt von Leuten, die quasi das Internet beherrschen. Also hat noch den
Jeff
Page
Bezos.
Von Google, Jeff Bezos, genau, Satya Nadella und hat gesagt, wenn einer von uns schlechte Laune hat oder es mit einer bestimmten Seite nicht hat, dann können wir die quasi rauskicken.
Obwohl ich jetzt bei dem Fall sagen muss, ich glaube, es ist auch eine Reaktion gewesen auf die schwachen Äußerungen und die schwachen Verurteilungen von dem US-Präsidenten Trump. Dass im Grunde, weil das fehlte, dass der Präsident der Vereinigten Staaten es nicht geschafft hat, das klar zu sagen, was da passiert ist, dass sich da Privatunternehmen oder auch diese Geschäftsführer in der Verantwortung sahen, wir setzen jetzt ein Zeichen, weil der schafft es nicht.
Genau, weil vorher das ist sowas sein, ja schon passiert.
Das, genau. das
war natürlich eine schnelle Abfolge von Ereignissen, aber ich denke schon, dass es miteinander zusammenhängt.
Genau, also dann kam noch der Hinweis, ob das...
Ich kann übrigens, darf ich dazu zu der einen Anmerkung noch was sagen? Also das klingt jetzt ein bisschen weltverschwörerisch, was er sagt, in der Schärfe, in der er sagt. Wogegen ich nicht ganz widersprechen würde, wäre, dass natürlich... Die großen Konzerne, das sehen wir zum Beispiel jetzt im Moment auch bei der Autoindustrie, aber auch das gilt genauso für den ganzen IT-Bereich und für die Digitalisierung, einen großen Einfluss auf die Gesetzgebung haben im Moment. Ja. Und der ist für mich auch viel zu groß.
Ja.
Man sieht allerdings auch Gegenbeispiele, das muss man auch sagen. Also jetzt auch wieder das Stichwort Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Also sowohl Google als auch Facebook waren not amused, dass Heiko Maas dieses Gesetz durchgezogen hat, was sie wahnsinnig viel Geld kostet. Und sie haben immer versucht, das zu verhindern, indem sie mit freiwilligen Maßnahmen vorangeprescht sind, die aber überhaupt nicht funktioniert haben und nicht gegriffen haben. Die wollen ja immer diese freiwillige Selbstkontrolle. Und die Politik hat sich das eine Weile angeguckt und hat in dem Fall tatsächlich mal durchgegriffen. Man kann die Art und Weise kritisieren, aber bei dem Gesetz kann man jetzt ausnahmsweise mal wirklich, glaube ich, ganz klar dem widersprechen, dass hier irgendwie reinregiert wurde oder reinredigiert wurde von Seiten der IT-Konzerne.
Ich glaube auch, dieser Fall, den wir jetzt als Aufhänger genommen haben, diese Cloudflare und GoDaddy-Geschichte, zeigt das eigentlich auch, dass, also zumindest dem CEO von Cloudflare glaube ich, dass er das nicht machen wollte, weil sie haben immer gesagt, wir haben das noch nie gemacht. Mhm. Und so ein, wir haben das noch nie gemacht, ist schon wertvoll. Das kann man immer irgendwie, das kann man jedem sagen, der da hingeht, kann sagen, hier, bei uns seid ihr sicher, wir haben noch nie jemanden gekündigt, weil uns sein Inhalt nicht gefällt. Und das kann er jetzt nicht mehr sagen. Und dass hier tatsächlich der öffentliche Druck ausschlaggebend war auf das Unternehmen, auf den, die sich auch dann die Seite natürlich genauer angeguckt haben wahrscheinlich, aber das ja eigentlich, also zumindest eine Möglichkeit ist, wenn die Öffentlichkeit sich so einig ist und größtenteils war sie sich das in den USA, das kann man sich ja auch sagen, trotz Schreihälse im Internet, dass sie dann dem nur gefolgt sind, was die Politik meiner Meinung nach, das habe ich glaube ich auch so angedeutet, halt nicht hinkriegt. Also wie wir es vorhin gesagt haben, die Meinungsfreiheit in Amerika scheint so eine Art, wir hatten hier mal die Diskussion über das Supergrundrecht Sicherheit, was nur gar keins ist, aber so ein Supergrundrecht schon zu sein, das alle anderen schlägt. Also zumindest ist es für Beobachter im Ausland oft so. Es ist natürlich dort auch komplexer, aber dass in dem Fall die Unternehmen halt sich jetzt nicht verschworen haben, sondern gedrängt wurden. Dann kommt noch der Hinweis von Ari Alur, ob das oder die Frage, ob das nicht so gefordert war von der Politik, dass die Unternehmen von selbst löschen. Da würde ich sagen, das war hier, ne, das hast du ja auch gerade erklärt mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das wurde hier gefordert, aber ja auch wieder in einer anderen Art und Weise. Und da wurde ja zumindest...
Es geht nur um offensichtlich strafbare Inhalte.
Genau.
Ne?
Genau.
Das ist ein großer Unterschied. Also das müssen wir immer unterscheiden. Es geht jetzt nicht um Meinung, ne? Also um normal geäußerte Meinung. Es geht um Beleidigung auch unter anderem. Es geht eben um alles, was die Rechte anderer tangiert oder was Strafrechte tangiert.
Und es geht auch nur um soziale Netzwerke, ne? Also ganz viele andere Seiten sind ja gar nicht davon betroffen.
Die Unternehmen, die jetzt reagiert hatten, über die wir jetzt reden, wie GoDaddy und so, sind ja gar nicht davon betroffen, weil also vorher die Seite, ich konnte sie hier aufrufen, natürlich, obwohl sie eindeutig strafbar wäre in Deutschland, konnte man sie hier aufrufen, weil sie eben einfach eine Internetseite war oder mit einem Blog noch dran.
Ja. Genau, wahrscheinlich. Aber wir müssen mal echt wirklich, vielleicht sprengt das hier den Rahmen, aber ich finde schon, dass man grundsätzlich mal darüber reden sollte. Diese Diskussion ist ja zum Glück jetzt ein bisschen angetreten. Ja. Ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen. Wir haben ja verschiedene Infrastrukturebenen. Klar, wir alle hacken immer auf Facebook rum, das ist die Content-Ebene und verschiedene Medien, Websites und so weiter. Aber darunter die so viel Macht haben im Moment, das sind zum Beispiel die zwei, drei großen Content Delivery Networks, ne? Das ist eben jetzt in dem Fall Cloudflare, aber natürlich auch Akamai, vor allem Akamai und Cloudflare. Das sind diejenigen, die die das Netz vor die einzelne Websites und große Websites vor erstens vor Angriffen beschützen und zweitens dafür sorgen, dass die Websites überall auf der Welt schnell abrufbar sind, ne, weil sie eben Infrastruktur auf der ganzen Welt anbieten und die Sachen verteilen.
Ja.
Wenn die wegfallen oder wenn irgendjemand bei denen hin und Gnade fällt, dann hat er verloren. Dann, klar, natürlich ist das Netz immer noch dezentral und er kann immer noch seine Website anbieten, sieht nur niemand mehr, weil sie eben schlechter ausgeliefert wird, weil sie ungeschützt irgendwo auf dem Server liegt und leicht angegriffen werden kann, nicht mehr zuverlässig ausgeliefert werden kann und so weiter. Dann haben wir aber noch eine Ebene, die noch gar nicht so beleuchtet wurde. Das ist das, wogegen ich seit Jahren anrede, ist die komplette Durchprivatisierung der zentralen Datenleitungen, nämlich der Backbones, der IP-Infrastruktur. Ja. Also es gibt ganz wenige Tier-1-Hosts. Der größte ist Level 3. Es gibt CodeGen, Colt und so weiter, noch ein paar andere. Das sind alles US-amerikanische Anbieter und die haben das Netz in der Hand. Klar, natürlich, das Netz ist dezentral. Irgendwie finden die Daten auch, wird alternativ geroutet, Daten finden ihren Weg. Aber die können es im Grunde genommen können sie es lahmlegen.
Was wäre denn deine Wunschvorstellung? Ja, also wie sollte es denn anders aufgebaut sein?
Ja, es ist schwierig. Also das ist,
weil bislang ist es ja, also wir haben es ja gesagt, bislang ist es ja dann positiver wahrscheinlich aus der Sicht, dass es US-Unternehmen sind, die Meinungsfreiheit so hochhängen, als wenn es ein deutsches Unternehmen wäre, dann würde ja das deutsche Unternehmen vielleicht schon da unten am Backbone so jemanden wie Daily Stormer sperren.
Ja, aber das generelle Problem ist, dass Diskursinfrastruktur, Internet-Diskursinfrastruktur in der Hand von ganz wenigen Unternehmen ist. Stell dir mal ein Regime Change in den USA vor. Ja. Ich meine, den haben wir ja teilweise schon ein bisschen. Und das sehen wir auch schon, dass bestimmter Druck aufgebaut wird von Seiten der Republikaner und vor allem von der Trump-Regierung auf Unternehmen. Aber auch in Deutschland. Ne? Also ich will jetzt gar nicht von AfD reden. Ich will vielleicht noch von schlimmeren Sachen reden. Aber wenn das, was in Deutschland eine Infrastruktur ist und teilweise auch schon ziemlich zentralisiert in die Hände von den falschen Leuten kommen könnte, dann.
Aber im Prinzip gibt es ja, also dass diese Unternehmen irgendwo sitzen, ist eine physische Voraussetzung und dass dort die anzuwendenden Gesetze gelten, die aus dem Land sind, ist ja auch. Also man wird ja, oder die Frage wäre, stellt man das unter die UNO? Aber selbst die ist natürlich politisch. Also das wäre die Frage, was kann man mit Infrastrukturanbietern irgendwo sitzen, die und die Gesetze können dort geändert werden. Im Zweifelsfall, wenn sie jetzt, also wir haben jetzt erstmal über die private quasi Selbstanwendung geredet, aber wenn jetzt die USA festlegen, dass bestimmte Seiten nicht mehr gehostet werden dürfen oder sowas, da gibt es ja keine Lösung. Also die UNO ist nicht stark genug oder auch nicht, also selbst die müssten physisch irgendwo sitzen, die Unternehmen. Also so eine richtige Lösung dafür.
Das führt jetzt sehr stark in die Governance-Diskussion, aber.
Ja. Also hier zum Beispiel einer unserer Zuschauer, Flexilogix, schreibt auch, es müsste eine länderübergreifende Instanz geben, welche nach vorher festgelegten Richtlinien handelt, also einer bestimmten Ethik. Nur so kann auch eine politische oder wirtschaftliche Zensur eingeschränkt werden. Aber das wäre dann ja wirklich eine Behörde.
Er meint eine supranationale Organisation.
Genau, eigentlich.
So, wer sitzt da drin? Da sitzt China drin, da sitzt Russland drin, da sitzen die USA drin, da sitzen die Europäer drin. Wie sollen die denn einen Konsens finden, bitte, was die Inhalte angeht? Was bleibt denn da noch übrig?
Ja, das haben auch einige andere Zuschauer auch schon angemerkt. Also was ist denn, wenn zum Beispiel Russland ein Verbot von Schwulenpropaganda, was ja auch schon ein schlimmes Wort ist, oder Blasphemie, das sind ja schon die riesigen Streitpunkte.
Ja.
Und wir sind leider weltweit nicht so weit, dass wir sagen, alle Menschen haben die gleichen Rechte, ob sie Frau, Mann, bisexuell, Geschlechts nicht klar definiert sind, behinderte Menschen. Das ist die Frage, so unterschiedlich. Ja.
Die Frage wäre, dann sind wir einfach nur an einem Punkt, wo wir, so wie du das gerade mit den Backbones gemacht hast, die Nachteile beschreiben können, ohne dass wir wirklich einen Lösungsvorschlag haben, selbst einen unrealistischen. Also weil irgendwo müssen die sitzen. Also die Frage wäre, könnte man vielleicht festlegen international, dass so Infrastrukturanbieter eine bestimmte Größe nicht überschreiten. Also quasi ein internationales Kartellrecht vielleicht. Einfach so, dass wenn ein Unternehmen wie Cloudflare sagt, wir arbeiten nicht mehr mit euch zusammen, dann gibt es noch genug andere, die groß genug sind, die das dann machen.
Wäre die eine Möglichkeit. Ja. Die andere Möglichkeit wäre halt zum Beispiel jetzt eine bestimmte Unternehmensstruktur festzulegen oder zu sagen, dass sie, ich weiß auch nicht, also dass die Unternehmen halt sehr strengen Regeln zu unterwerfen, internationalen Regeln zu unterwerfen.
Was ja auch.
Aber das wird natürlich nicht funktionieren, sowas gibt es nicht.
Genfer Konvention für Kriegsrecht nur für Internet. Aber das ist ja das. Also du sagst ja zu Recht, dass wir da ein Problem haben, also ein Infrastrukturproblem, obwohl das Internet gerade mal 30, 40 Jahre alt ist in seiner heutigen Form. Aber so richtig eine Lösung. Also auch der Prinz, der gesagt hat, er möchte darüber diskutiert, also er möchte eine Diskussion anstoßen, dass er so viel Macht hat, hat ja auch keine Lösung. Also er könnte natürlich Macht abgeben, kann man jetzt sagen, kann ja irgendwie die Hälfte des Unternehmens verkaufen oder so.
Ja, er hat ja zum Beispiel Bezos genannt. Ich meine, Amazon hat einen Grad der Macht erreicht, ökonomischen Macht erreicht, den ich einfach unglaublich finde. Also nicht nur im Shopping-Bereich und im Kundenbindungsbereich, in allen möglichen Bereichen, sondern vor allem auch, was die Infrastruktur angeht. Ja. Ne? Wir kennen das, wenn Amazons Web-Services, also der Cloud-Service in Amazon, wenn der einen Schluck auf hat, dann fallen gleich mal irgendwie ein Viertel der Webseiten auf der Welt aus. Das ist einfach unglaublich. Ne? Also, und man stellt sich vor, es gelingt jemandem auch Amazon zum Beispiel den Web-Service gezielt lahmzulegen weltweit, dann ist ein Viertel des Netzes weg.
Ja. Also ich würde angesichts der Zustandsbeschreibung sagen, dass die Situation doch eigentlich, also wenn man davon ausgeht, dass so wenige Unternehmen so viel Macht haben, doch eigentlich relativ gut ist. Also weil es sind Unternehmen, die sich einer starken Meinungsfreiheit verpflichtet fühlen und die aber im Zweifelsfall von öffentlichem Druck.
Du redest aber jetzt auch nur von hier, ne? Du redest natürlich nicht von Fernost zum Beispiel.
Natürlich,
China. Genau, ich habe gerade in der CT einen Artikel veröffentlicht zum Thema Zensur in China und da sieht das alles ein bisschen anders aus.
Genau, aber, und das muss man ja auch realistisch sagen, aus Sicht von uns hier, selbst Politiker hier können das nicht beeinflussen. Also so wie bei allen anderen Sachen rein völkerrechtlich, das können die Leute dort nur selbst.
Aber ich finde halt den Ansatz, der in China im Moment gewählt wird, den finde ich so wahnsinnig clever, beunruhigend clever. Ja. Dass sie einfach, dass sie sagen, wir zensieren nicht alles weg. Also klar, es gibt diese Great Firewall und es wird halt viel aus dem Netz gefischt, gut und schön. Aber der erfolgreichere Ansatz, den die im Moment haben, ist, wir bauen einfach unsere zensierten Services so viel besser als das, was Facebook und WhatsApp und so anbieten, dass die Leute das gar nicht mehr wollen, diesen Schlamauns da aus dem zensurfreien Schlamauns aus dem Westen, sondern dass sie sich freiwillig der Zensur ausliefern, weil wir einfach die besseren Services haben. Stichwort WeChat, das WhatsApp-Pendant, was aber auch ein soziales Netz ist.
Auch diese Bezahlfunktionen.
Die Bezahlfunktionen, das integrierte Uber in WeChat. Das ist alles, das ist so, so toll gemacht. Ne? Und so, ich weiß nicht, wie viele, was für Horden von Usability-Leuten die da hingesetzt haben und auch wie die Bedürfnisse ausgeforscht haben, aber was Tencent da gebaut hat mit dieser App-Infrastruktur, das ist fantastisch. Und die Leute nutzen es. Und zum Beispiel WhatsApp kannst du nutzen in China. Völlig. Kannst du nutzen. Will aber niemand.
Aber muss WhatsApp da nicht eigentlich auch diese ganzen Filter einbauen? Also es gibt ja bestimmte Listen mit...
Noch nicht.
Genau.
Wenn
okay.
WhatsApp eine gewisse Marktrelevanz hätte, dann würde es wahrscheinlich so kommen. Also zum Beispiel Google ist ja auch nach China auf den Markt gegangen und die haben gesagt, wir machen das und wir unterwerfen uns auch in gewissen Graden noch euren Bedürfnissen und euren Zensurbestrebungen. Aber das hat dann so überhand genommen, dass sie ja wieder vom Markt gegangen sind. Und jetzt will Facebook es ja nochmal versuchen, aber wahrscheinlich wird das nichts werden.
Ich fand einen Aspekt noch sehr interessant, den du vor der Sendung genannt hast, nämlich dadurch, dass der Daily Stormer jetzt im Tor-Netzwerk verschwunden ist, kann man ihn nicht mehr so gut beobachten. Mhm. Also eigentlich ist es schlecht, dass er von der Bildfläche verschwunden ist, weil man viel weniger verfolgen kann, was dort geplant wird und was da passiert. Vielleicht magst du das doch mal weiter aus. Oder möchtest du gleich dagegen reden?
Also ich habe das auch gelesen und das haben auch Leute gesagt, natürlich, aber man muss eben auch im Kopf haben, dass der vorher einfach zu erreichen war, dass Leute ihn googeln konnten und dass er Massen an Leuten irgendwo hinbringen konnte, obwohl die Bewegung in den USA, muss man jetzt auch realistisch sagen, nicht so groß ist. Also ich meine, einfach dadurch, weil man gucken kann, in der Geschichte waren die Nazis immer die Bösen, gegen die sie gekämpft haben. Und wenn man jetzt quasi eine Seite baut, die so aussieht wie von den Nazis, dann wird man eine gewisse Schwelle toi, 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 nicht überschreiten. Aber jetzt, wo sie so versteckt ist, kann man sie vielleicht schwerer beobachten, aber sie ist auch schwerer hinzukommen. Also das Gefährliche war vorher, dass sie einfach jeder, der sich irgendwas gesucht hat, der nach einer Verschwörungstheorie gegoogelt hat, ist dann vielleicht dahin gekommen und der müsste jetzt gezielt da immer hingehen und wir erzählen das ja auch schon seit Jahren, es ist nicht so einfach.
Aber ich meine, woher haben die Leute manchmal ihre Verschwörungstheorien? Vom Nachbarn, vom Onkel?
Facebook?
Natürlich. Aber
die kriegen es dann nicht immer aus dem Internet, sondern sie suchen dann manchmal im Internet erst.
Ja, natürlich,
kommen dann
aber
auf diese
du suchst
Seiten.
Vielleicht nach Begriffen oder sowas. Also ich meine, es gibt ja bestimmte Personennamen oder so, die immer hingenommen. Oder du suchst nach Israel und so irgendwas. Und zumindest war es einfacher, dahin zu kommen. Und es ist eben jetzt nicht nur für Ermittler und vielleicht auch Journalisten unsere schwerer, die zu beobachten, was sie machen, sondern sie bleiben noch mehr unter sich.
Ich meine, du kannst natürlich damit zeigen, es gibt eine Community, du kannst dich hier anschließen. Wir sind nicht wenige, sondern wir sind viele. Natürlich, wenn du so einen Webauftritt hast, dann strahlst du das damit aus. Aber ich glaube auch, das, was Holger gesagt hat, hat also seine meine Berechtigung.
Meine These ist ja, ich bin zum Beispiel vor dem G20-Gipfel, ne, haben sich auf den beiden deutschen Indymedia-Seiten halt Versammlungsaufrufe gehäuft und auch Aufrufe teilweise zur Gewalt. Ne? Und dann haben findige Reporter da irgendwie ältere Bombenbauanleitungen gefunden. Da bin ich gefragt worden von, ich glaube, Report Mainz war es im Interview, warum kriegen die diese Seite nicht vom Netz, die Ermittlungsbehörden? Ja. Ne? Und dann habe ich gemeint, kann sein, dass sie es nicht schaffen. Also es wird, wenn die sich wirklich gut verstecken, und ich habe mir die Infrastruktur ein bisschen angeguckt, das ist schon eine Kaskade, hinter der die Webseite steht. Und das ist halt quasi ein anonymes soziales Netz. Da kann jeder sich einfach einloggen und kann da Sachen hinterlegen und veröffentlichen. Aber die Frage ist, ob die Ermittlungsbehörden, es ging da um BKA, glaube ich, einen Verfassungsschutz, ob die das wirklich wollen. Also meine These ist ja, dass die gucken sich das ganz gerne an, weil das wirklich jeder Beamte auch ohne einen Tor-Browser sich leicht anschauen kann, wo, wann wird sich verabredet. Ne? Also das läuft da nicht unter irgendeinem Radar und mit irgendwelchen technischen Vorkehrungen, sodass Ermittler nicht mehr drankommen, dass Polizei nicht mehr weiß, was da läuft, sondern denen ist es, glaube ich, ehrlich lieber, wenn die Kommunikation so offen abläuft, dass sie mitverfolgen können jederzeit und dass sie reagieren können. Ich kenne das auch zum Beispiel, ich bin ja nun auch Fußballfan und das ist so ähnlich. Ja. Ne? Also wenn sie die Fans irgendwie in den Untergrund drücken, vor allem die Ultras und die Hooligans in den Untergrund drücken, dann haben sie es wahnsinnig schwer, zum Beispiel rauszukriegen, wann treffen sie sich wieder irgendwo auf der Wiese zum Kloppen. Ne? Aber wenn sie den Kommunikationsraum geben, der noch überwachbar ist einigermaßen und übersehbar ist, dann nutzen sie eher den, weil es halt unkomplizierter ist. Jetzt zum Beispiel hier in dem Fall und auch im Fall von deutschen Neonazis, wenn da Seiten geschlossen werden oder Organisationen verboten werden, dann kannst du davon ausgehen, dass sie treffen sich dann halt bei V-Kontakte wieder oder in geschlossenen Facebook-Gruppen. Das ist ja nicht so, dass sie da nicht mehr kommunizieren, sondern die kommunizieren halt dann woanders, aber eben unter dem Radar. Und die sollten halt, das ist, glaube ich, das, warum die Ermittlungsbehörden so zurückhaltend sind, sollten halt lieber auf dem Radar bleiben.
Aber es fällt ihnen halt schwerer zu rekrutieren. So wie du hast ja vorhin selbst gesagt, wenn eine Internetseite 2 Wochen aus dem Netz ist, dann ist sie weg. Mhm. Dann kommen wir nicht wieder. Und Daily Stormer ist jetzt aus dem Netz. Mhm. Also und die verschwindet einfach für Leute, die jetzt, also das ist ja auch das Gefährliche, was wir gerade in den USA sehen, wenn mit einmal, wie du vorhin gesagt hast, wenn der Präsident sowas nicht verurteilt und so, dann fühlen sich Leute, die vorher vielleicht vorsichtig waren, und wir haben jetzt auch die Leute, die auf den Demos waren und die jetzt mit einmal total zurückhaltend sind, wo sie also enttarnt werden quasi, das ist schwerer zu rekrutieren. Die richtig radikalen Leute, so wie bei Neonazi-Seiten auch hierzulande oder so, wirst du damit nicht kriegen, aber zumindest kannst du verhindern, dass das so normal erscheint.
Also ich bin ein völliger Gegner davon. Ja. Ich bin auch ein Gegner dieser Cloudflare-Aktion, weil ich einfach glaube, es ist ganz schlecht für eine Demokratie und ganz schlecht für Diskurskultur, wenn Unternehmen dazu übergehen, zu sagen, in dem Fall ging es jetzt nach deutschen Maßstäben wahrscheinlich um strafbare Inhalte, da kann man dann ein bisschen anderer Meinung sein, aber es geht halt auch um Meinung, ne? Teilweise auch um Meinung. Und wenn man diese Meinung einfach ausblendet, wenn man da einen Vorhang drüber hält, so wie die es jetzt gerade machen, ich meine, sie ist ja nicht weg, sie ist jetzt abgewandert in sehr subversive Kreise, meinetwegen, wenn man das Tor nicht so bezeichnen will und Hidden Services. Aber sie sind ja deswegen nicht weg. Und du meinst natürlich, sie finden dann weniger Zulauf, wenn sie keine öffentlichen Anlaufstellen haben. Das glaube ich gar nicht so. Ich glaube, diese Anlaufstellen gibt es so viele. Die gibt's vor allem. Und ich glaube, das meiste läuft überhaupt nicht über solche Webseiten, zumindest für die nicht so sehr Radikalisierten, sondern es läuft tatsächlich eher über geschlossene Facebook-Gruppen oder so. Meine Beobachtung, meine Ansicht. Und ich halte es für falsch, wenn Meinung quasi so, Meinung, wohlgemerkt nicht strafbare Inhalte, Meinung einfach so weggedrückt wird, weil Unternehmen diese Meinung nicht passt. Also das sollte wirklich Staat vorbehalten bleiben.
Da kommt auch der Hinweis auf YouTube, wolltest du es vorlesen?
Genau, Buda Lothor, ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen, schreibt nämlich, du kannst keine Gedanken verbieten, egal wie stumpf sie sind. Wir brauchen eine Bildungskultur, die alle erreicht, die reflektierte Persönlichkeiten hervorbringt.
Gut, das ist aber noch ein anderes Thema, aber
sehr
es gut. wurde die Woche
aber
auch
sehr recht,
einerseits schon Aber ich möchte trotzdem widersprechen, das wurde die Woche auch dann in der Diskussion darauf hingewiesen, du musst als Staat nicht den Gegnern, deinen Gegnern, und also die Neonazis dort sind Gegner des Staates, die wollen den umbauen, die wollen Leute rauswerfen, mindestens, wenn nicht sogar umbringen, das haben sie auch alles gesagt, musst denen nicht die gleichen Freiheiten und Rechte einräumen wie allen anderen.
Nein, aber das muss der Staat auch nicht tun, das bin ich vollkommen der Meinung. Es geht hier aber um den Unterschied zwischen Staat und Unternehmen.
Okay, ja. Mhm. Gut, okay, das
wir diskutieren hier gerade darüber, dass Unternehmen dieses Recht in ihre Hand genommen haben, quasi dem Staat diese Souveränität genommen haben, selber zu entscheiden, wer sind meine Gegner, ne, und wer handelt strafbar, wen muss ich verfolgen oder nicht. Das haben die Unternehmen übernommen und das finde ich bedenklich, weil das wird dann, es ist jetzt nicht der Präzedenzfall, weil es vorher auch schon mal vorgekommen ist, aber es ist halt jetzt in den Medien und es steht zu befürchten, dass es dann woanders vielleicht auch wieder passiert.
Ja, obwohl ja auch die IFF auch sich dagegen ausgesprochen hat. Ne? Ja, also eigentlich alle Bürgerrechtsorganisationen haben gesagt, das, was da passiert ist, sollte nicht nochmal passieren, weil es dann nicht nur die rechte Seite trifft, die Neonazis, sondern irgendwann werden auch die linken Seiten gelöscht, wenn sie einem nicht in den Kram passen. Ja. Und dann geht das immer so weiter.
Ist auch richtig. Genauso sehe ich das auch. Hat die IFF was Richtiges gesagt.
Ja, also sagen sie oft, und ACLU auch. Also
ich finde jetzt an der Diskussion auch immer noch ein bisschen schwieriger, das haben wir aber zumindest jetzt schon mehrmals angesprochen, dass es hier um Inhalte geht, die bei uns eindeutig strafbar wären, in den USA halt nicht. Dass wir aber, also ich habe eben immer im Kopf, um welche Inhalte es geht, wenn ich das sage, dass also die Unternehmen hier was machen, was sie bei uns müssten, oder zumindest könnten sie gerichtlich dazu verpflichtet werden oder so. Und das ist deswegen das zumindest ein bisschen anders macht. Ich verstehe aber die Gefahr, es gibt natürlich da noch zusätzlich die Gefahr, dass nicht die Unternehmen nur das dort machen, sondern dass sich Unternehmen in anderen Staaten und so daran Beispiel nehmen und auch Staaten und sagen, ihr macht das auch und so. Das verstehe ich alles, die Gefahr, und deswegen sehe ich das auch sehr, also ich verstehe die kontroverse Diskussion darüber. Ich denke aber, dass ich habe jetzt nur die ganze Zeit schon überlegt, ob mir nicht noch irgendwelche anderen Beispiele eingefallen sind, wo Unternehmen auch nicht mit mir irgendwelche Verträge abschließen, weil ich irgendwelche anderen Sachen habe. Gut, sie haben die schon abgeschlossen, sie haben sie nur außerfristmäßig gekündigt. Aber prinzipiell ist ja, du hast es auch gesagt, zumindest rechtlich.
Es gibt ja zum Beispiel eine Initiative, der gehört auch Martin Schulz an, der gehören ganz viele Politiker an, aber auch andere Leute, die diskutieren über so eine Art digitale Grundrechtecharta, zumindest innerhalb der EU. Ne? Ja. Die sind auch schon am Texte ausarbeiten. Und da geht die Tendenz dahin zu sagen, die Unternehmen sind eben, auch was das angeht, nicht einfach irgendwelche Unternehmen, sondern es geht darum, denen mehr, die berühmten Intermediäre, mit denen sich die EU im Moment auch sehr beschäftigt, das ist nämlich genau diese Durchleitungsplattformen wie Hoster, wie Content-Plattformen wie Facebook, soziale Medien, aber auch Infrastrukturdienstleister. Dass die mehr Verantwortung kriegen müssen, dass die im Moment noch zu wenig in die Verantwortung genommen werden. Die Verantwortung muss aber dann in die Richtung gehen, dass sie sich eben ihrer Durchleitungsverantwortung bewusst sind und zwar wirklich grundrechtlich bewusst sind, dass sie so eine Art Universalmedium darstellen, alles in allem das Internet als solches, und dass sie sich deswegen gefälligst aus der eigenen Content-Bewertung und aus dem beliebigen Löschen und auch aus dem mal eben Kündigen von Verträgen raushalten sollen. Dass das, und da gehen gehen glaube ich, geht der Gedanke auch schon so weit zu sagen, man könnte die auch dazu verpflichten, ihr habt ein Löschverbot und ihr habt ein Vertragskündigungsverbot von euch aus. Das darf nur der Staat. Nur der Staat darf euch sagen, was da stehen soll und was gelöscht werden soll. Und wem ihr erlaubt, da zu schreiben und wem ihr nicht erlaubt, da zu schreiben. Oder wen ihr erlaubt, bei euch eine Webseite zu hosten oder wem nicht. Ihr müsst die dann annehmen, wenn sie mit euch einen Vertrag abschließen wollen. Diese Gedanken gibt es. Ja. Also wow, die Frage ist, ob das sinnvoll ist oder nicht.
Aber man müsste dann auch zumindest Teil davon abhängig machen, dass der Staat schneller reagieren kann, weil das ist auch ein Thema, was wir hier in der Heise Show schon mehrmals hatten, dass wenn etwas tatsächlich in der Verantwortung des Staates ist und es geht um Internet, dann sind sie immer zu spät, egal was. Also vor allem bei also den Inhaltssachen, jetzt nicht der Technik, gut, bei Breitband sind sie auch zu spät, aber also sie sind einfach dann zu spät und müssen dann, was weiß ich, Gerichte dafür schaffen und sowas, die das auch zeitnah machen können, weil wenn dieser Beitrag jetzt, also jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, der diese Demonstrantin da verhöhnt und verachtet, 2 Jahre später verschwindet, dann ist das für den Beitrag fast noch besser, weil er nochmal in die Zeitung kommt danach. Und aber den braucht ja zwei Tage später, ist ja schon, hat ihn schon jeder gelesen, der ihn lesen wollte, wenn man jetzt wirklich an diesem konkreten Beispiel bleibt. Und solange das nicht passiert, verstehe ich auch, warum viele, also ist ja auch meine Meinung, dass man da bei den Unternehmen eben dann, also man will halt eine Lösung dafür haben. Also da komme ich dann vielleicht her, weil ich möchte nicht, dass sowas dasteht. Aber ich verstehe die.
Ich möchte auch nicht, dass sowas dasteht.
Ja, genau, das möchte ich natürlich keinem hier
unterstellen. Aber ich akzeptiere, dass sowas dastehen darf.
Ja.
Das ist ein großer Unterschied.
Ja, okay.
Genau, einmal das. Und was ich auch interessant finde, ist, dass ja in den USA jetzt immer auf unsere Geschichtsbewältigung verwiesen wird und wie wir das machen. Und wir blenden ja auch nicht komplett aus und wir gehen immer noch in die Konzentrationslager, in die ehemaligen Konzentrationslager und schauen uns an, was passiert ist. Also es wird nicht komplett ausradiert, was passiert ist, sondern wir werden immer wieder konfrontiert. Und auch da darfst du dann nicht alles löschen.
Genau. Aber bei uns gibt es Neonazis, bei uns gibt es Seiten, die verboten sind, bei uns gibt es Symbole, die verboten sind, alles, was in den USA natürlich so nicht existiert. Ich will mal gucken, was wir noch für Hinweise haben. Einen von Flexilogix auch nochmal. Man kann den Unternehmen aber nicht vorwerfen, dass sie es selber in die Hand nehmen und es gleichzeitig genau von staatlicher Seite das von ihnen verlangt. Das ist nochmal ein Hinweis auf, also diese Netzwerkdurchsetzungsgeschichte macht halt alles noch ein bisschen komplizierter. Mhm. Also außer, dass wir hier komplett andere Gesetze haben in dem Bezug, ist es auch noch die Vorschrift, die hier ist. Aber wir haben dem Staat das ja vorgeworfen.
In dieser Systematik ist es natürlich echt schwierig, ne? Weil, also das ist die berühmte, das haben wir in Deutschland, das haben wir aber auch in anderen Ländern. Da kommen wir ein bisschen ins schwere juristische Fahrwasser. Aber wir haben hier halt, was Strafrecht angeht, die Haftung ab Kenntnis. Und das ist wirklich, das ist ja die, da, das, worum es auch geht im Netzwerkdurchsetzungsgesetz und in den ganzen anderen Geschichten. Sobald ein durchleitendes Unternehmen irgendwie einen Hinweis darauf bekommt, hier, da bei dir liegt strafbarer Inhalt, dann muss es runter. Und zwar unabhängig davon, ob jetzt irgendein Gericht davor noch entscheidet oder sonst was, sondern er muss es dann zeitnah löschen. Ja. Und das ist der Kritikpunkt, den er ja auch bringt. Und das soll ja durch dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz dann nochmal quasi garantiert und manifestiert werden und mit Strafen belegt werden, wenn es nicht passiert.
Also, das hatten wir vorhin schon. Dann nochmal zu dem Unterschied auch, dass die Amerikaner gelegentlich dazu neigen, Unternehmen Persönlichkeitsrechte zuzugestehen. Und damit ist das natürlich auch das Recht, unbeliebte Gäste rauszuwerfen. Also du hast es ja vorhin schon gesagt, natürlich
das gibt
ist es also
hier auch.
Genau, also dieses die Regeln wären hier dann genauso, dass man es kündigen kann, hast du ja gesagt, können ja Unternehmen auch so. Ja.
Und die Unternehmen können übrigens auch ganz klar dann auch fristlos kündigen gegebenenfalls, nämlich dann, wenn sie es in ihren Nutzungsbedingungen festlegen. Und es gibt eine Menge von Webhostern in Deutschland, die sagen, Kinderpornografie sowieso, das steht eigentlich fast in jeden allgemeinen Geschäftsbedingungen, aber es gibt auch jede Menge Hosting-Verträge, die normalerweise ja nicht gelesen werden, wo drin steht, wenn es politisch extreme Inhalte, strafbare Inhalte, volksverhetzende Inhalte oder so, wenn sowas jemals auf deiner Webseite auftaucht, klack, schalten wir sofort ab. Das geht schon, das kann der Hoster machen und dann kann er auch fristlos kündigen.
Also Matthew Prince hat ja auch gesagt, es soll, wenn dann sehr transparente Regeln geben.
Ist es transparent, wenn es in den allgemeinen Geschäftsbedingungen steht? Meiner Ansicht nach ist das transparent
eigentlich
genug.
Eigentlich schon, ja. Ja klar, also es muss halt gelesen werden.
Ja, das ist gut.
Aber da du jetzt diese Initiative vorgestellt hast, noch die Martin Schulz auch.
Ja, genau.
Ich frage mich jetzt gerade, ob das denn wirklich die beste Lösung wäre, weil das klingt für mich sehr nach Verstaatlichung. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden.
War es die beste Lösung? Die Initiative als solches?
Oder? Ja, die Initiative als solches. Ich hatte das jetzt so verstanden oder ich hatte den Eindruck, dass du das schon sehr befürwortest, was sie da vorschlagen. Aber momentan hat man ja eher doch ein System halt eben von privaten Unternehmen und Staat und alle halten sich irgendwie gegenseitig im Zaum. Und als ich das gerade gehört habe, als du gesagt hast, naja, dann müsste da jemand vom Staat aus das alles entscheiden. Ehrlich, es hat mir Angst gemacht. Also findest du nicht, dass da wieder zu viel Macht auf einer Stelle geballt wird?
Nee, wir haben ja ein Gewaltmonopol. Hier in Deutschland und auch in anderen Staaten. Und das Gewaltmonopol ist ganz klar beim Staat. Und es ist ja eine Verschiebung des Gewaltmonopols, wenn jeder Provider nach Gusto entscheiden will, was bei ihm auf der Plattform steht oder nicht. Und genau darum geht's. Sollte man die Plattform oder sollte man die quasi von diesen normalen bürgerlichen Recht, wovon ich gerade geredet habe, dass sie nämlich zum Beispiel in ihren Geschäftsbedingungen bei Verträgen Einschränkungen machen dürfen, wenn die und die Inhalte drauf sind, dann passt uns das nicht mehr, dann können wir dich fristlos kündigen. Dürfen die sowas noch oder dürfen die sowas nicht mehr? Oder müssen sie einfach alles stehen lassen, was auf ihren Plattformen so passiert? Außer natürlich, es ist strafrechtlich relevant. Das ist die Frage, die sich stellen. Also ich finde, es gibt schon eine Menge Gründe dafür, dass man sagt, das sind so wie es teilweise im Gesetz ja auch schon steht, im Telemediengesetz, das sind Durchleitungsprovider, die haben keine redaktionelle Kompetenz, die sollen sie auch gar nicht haben.
Genau. Die Post nicht einfach
so wie die Post zum Beispiel, so wie Stromdienstleister, wie sonst irgendjemand. Deswegen sollen sie auch nicht darüber entscheiden müssen und dürfen, was bei ihnen durch die Netze geht und was nicht, sondern sie sollen einfach nur durchleiten. Und deswegen sind sie ja auch schon haftungsprivilegiert nach deutschem Recht, weil sie genauso definiert sind eigentlich, aber halt in gewissen Grenzen. Für die Hosting-Provider gilt das eben teilweise nicht. Aber für zum Beispiel Access-Provider und Backbone-Provider gilt das, dass die, bei denen gehen die Daten rein und gehen die Daten raus und so. Und deswegen können die dafür auch nicht belangt werden, was bei ihnen so durch die Leitung geht.
Ja. Also ich sehe schon irgendwie, also wir haben jetzt, würde ich sagen, die ganzen verschiedenen Fragen und Konsequenzen so aufgeworfen. Eine Lösung haben wir nicht gefunden, aber wir haben den Teil zur Diskussion beigetragen, den auch sich der Herr Prinz gewünscht hat. Und ich glaube ihm das auch, dass er das schon ernst meint, dass er das auch nicht so haben will.
Ich bin übrigens komplett auf seiner Linie. Ja. Ich finde auch, das sollte nicht in seiner Hand sein, genau, das zu entscheiden.
Ja. Genau, aber wie das Ganze, also so eine europaweite Initiative wäre auf jeden Fall schon mal so ein richtiger Schritt, würde ich auch zustimmen. Einfach wie du es auch jetzt eben nochmal gesagt hast, wenn man Regeln feststellt erstmal und klärt, wo jeder weiß, er kann sich, also er sollte sich dran halten, ansonsten gibt es die und die Konsequenzen, ist sowieso immer besser, weil im Moment ist es einfach so durcheinander und das erschwert ja schon die Diskussion, weil man halt hier schon mitkriegt, wir reden in Deutschland über andere Sachen als in den USA, auch wenn wir die gleichen Seiten angucken können. Und sowas. Und das sind nur zwei Staaten, die sich relativ nahe sind, die relativ ähnliche Verständnis von Demokratie und von Meinungsfreiheit und so haben. Und das aber, du hast es angesprochen, China noch was ganz anderes auf uns zukommt und wir vielleicht uns ein bisschen darauf noch vorbereiten sollten.
Naja, noch kommt da nichts auf uns zu.
Nein, aber technisch, WeChat und so, das meine ich. Also die Sache, also es kommt nicht China, es kommt nicht die chinesische Armee kommt nicht auf uns zu, sondern die chinesische Software. WeChat ist, also hatten wir die Woche auch wieder einen Artikel, dass es so gezielt auch sich ausbreiten soll. Also dass man daran schon arbeitet, dass es nicht nur für Chinesen gedacht ist.
Aber One Software, Two Systems, also in Deutschland wird es anders aussehen als, oder genau. Sieht es jetzt schon auch anders
aus. Aber es ist, bleibt natürlich trotzdem... Ja. WeChat und deswegen, dass wir uns politisch und auch rechtlich auf solche viel schwierigeren Diskussionen noch vorbereiten mit Gesellschaften, die ein ganz anderes Verständnis davon haben, was man sagen darf und wann und wie und zu wem. Genau, ist das ein gutes Schlusswort?
Ja.
Genau, okay, dann danke ich euch, dann danke ich auch den Zuschauern auch für die vielen Fragen. Wir konnten jetzt nicht alle beantworten, alle besprechen, aber nächste Woche gibt es dann wieder neue Fragen. Nächste Woche ist, glaube ich, IFA. Ist schon nächste Woche IFA? Die Technik sagt mir gerade, bestätigt mir, nächste Woche ist die heiße Show nicht wegen IFA, aber es gibt die ganzen heiße Shows XXL, wenn ich da jetzt nichts Falsches sage.
Am Freitag.
Das hätte ich vielleicht vorbereiten können. Deswegen bis dann zur IFA. Eine schöne Woche. Ciao.
Ciao. Okay.